Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Den Bart beim Wachsen zuhören. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin hier auf meinsportradio.de, präsentiert vom motorsporttotal.com und formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier bei uns präsentieren. Mein Name ist Kevin Scheuren und es geht um den großen Preis von Brasilien. In Interlagos hat Sebastian Vettel gewinnen können, Lewis Hamilton hat eine hervorragende Aufholjagd gezeigt und Felipe Massa hat einen Abschied nach Maß genießen können. Diesen Grand Prix möchte ich nicht alleine besprechen. Ich begrüße ganz herzlich Ole Waschkau. Hi Ole.
Hallo.
Und natürlich von motorsporttotal.com, Formel1.de, Ruben Zimmermann. Hi Ruben.
Servus zusammen.
Die ersten Minuten gehören aber euch, liebe Hörer, und wir freuen uns immer über iTunes-Rezensionen. Es können nie genug werden. Deswegen, wenn ihr wollt und ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch bei iTunes gerne mal eine Rezension, eine 5-Sterne-Rezension am allerliebsten, wie Nico Nist 1990 das gemacht hat. Beste Unterhaltung zwischen den Grand Prix, schreibt er. Dank Starting Grid hat man auch Freude an der F1 zwischen den Grand Prix. Ich schätze hier auch sehr die neutralen Ansichten, die man als leidiger RTL-Zuschauer vermisst. Ich lade jedes Mal die neuesten Podcasts weiter. So, habt vielen Dank für eure sympathischen Podcast. Vielen Dank, Nico Nist, für deine Rezension bei iTunes. Und wir haben einen Facebook-Kommentar bekommen, den ich auch in diesem Zuge einmal vorlesen möchte, von Manuel Heine. Der würde das gerne bei iTunes veröffentlichen, hat aber kein iTunes. Deswegen trotzdem, das nehmen wir als 5-Sterne-Rezension einfach mal an, denn er schreibt: Neben den hervorragenden Infos auf Formel1.de freue ich mich inzwischen immer sehr auf euren Podcast. Der ist wirklich hervorragend. Von Fans für Fans, immer informativ und lustig in der Vor- und Nachbereitung der Rennen. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Ich würde mir wünschen, dass ihr noch öfters weitere Gäste dabei hättet, wie Ralf Schumacher oder Marc Surer. Diese Interviews mit den beiden könnt ihr übrigens im Archiv nachhören auf meinsportradio.de oder wenn ihr es bei eurem Podcatcher abonniert, dann halt da so ein bisschen durchscrollen. Durch euren Podcast habe ich wieder Spaß und Interesse an der Formel 1 gewonnen, welche ich durch all ihre Höhen und Tiefen regelmäßig seit den letzten Rennen von Senna verfolge. Vielen Dank für eure Arbeit und Mühen und macht bloß weiter so. Ich freue mich schon auf die nächste Session mit euch. Ja, vielen lieben Dank, Manuel. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ich habe ja auch einen Fragen- und Themen-Thread geöffnet, sozusagen auf unserer Facebook-Seite. Wenn ich jetzt immer so ein bisschen vor den Sendungen erneut machen, dass wir so ein paar Fragen von euch haben, Meinungen, und wir das einpflegen können hier in diese Sendung. Denn es ist eine Sendung für Fans, von Fans für Fans. So muss es sein. Kommen wir zum großen Preis von Brasilien. Und Sebastian Vettel konnte das Rennen gewinnen. Ja, das war eine richtig gute Leistung des Ferraris, Ole. Da hat man sich dann doch gefragt, warum ging das die ganzen letzten Wochen nicht so gut von der Hand?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hier geht's plötzlich wieder. Das ganze Wochenende waren sie sehr gut. Gut, wenn Lewis Hamilton jetzt da vorne gestartet wäre, weiß man nicht, ob Sebastian Vettel gewonnen hätte. Aber von vorne bis hinten ein, ja, fast schon klassischer Vettel-Sieg, möchte ich sagen. Bringt ihm nur leider nichts. Es hatte so ein bisschen was vom Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM. Hat man dann auch danach gemerkt, wie sehr sich Sebastian Vettel gefreut hat, nämlich ja, eher unterschwellig. Aber ja, wenn man das so sieht, dann fragt man sich tatsächlich, was da eigentlich passiert ist und warum sie es nicht, ja, auf gut Deutsch gesagt, geschissen gekriegt haben. Aber dann guckt man so in die Tabelle und sieht dann zwei, ja, dicke Ausfälle in Singapur und Japan. Und ich glaube, ohne die wäre dieses Rennen spannender gewesen.
Ja, das hat mich auch so im Nachhinein ein bisschen traurig gemacht, Ruben, ne? Also, es ist natürlich auch so, dass wir als deutsche Formel 1 Fans, so Ferrari natürlich hat gewissen besonderen Platz in unserem Fanherzen. Und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass es bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi wirklich so spannend ist um die WM, dass es wie letzte Saison ist, dass noch am letzten Renntag was entschieden werden könnte. Und dann gewinnt Sebastian Vettel eindrucksvoll dieses Rennen, und es bringt ihm am Ende nichts. Und ja, wie Ole das schon sagt, ne, wären die Ausfälle nicht gewesen, dann hätten wir nächstes Mal in Abu Dhabi dieses spannende Saisonfinale.
Ja, da kann man jetzt natürlich dann im Nachhinein immer drüber diskutieren. Ich glaube übrigens, dass es nicht ganz umsonst war. Also natürlich, der Sieg bringt ihm jetzt im Hinblick auf die WM nichts mehr. Also es hilft ihm jetzt so ein bisschen Richtung Platz 2, aber das ist ihm, glaube ich, auch relativ egal, ob er da jetzt Zweiter oder Dritter wird. Was aber schon wichtig ist, ist, dass es von Ferrari zumindest nochmal so ein kleines Statement ist gegen Saisonende, dass man halt auch noch Rennen gewinnen kann. Weil man darf nicht vergessen, dass sie ja in dieser zweiten Saisonhälfte, also nach der Sommerpause, noch keinen einzigen Sieg geholt hatten. Und ich schaue gerade mal, im Juli war es das Rennen in Ungarn, als sie das letzte Mal gewonnen haben. Also das ist schon ein paar Monate her. Und ich glaube tatsächlich, dass es für die Moral da in Maranello doch wichtig ist, dass man jetzt zumindest nochmal so ein Statement gesetzt hat und gezeigt hat, yo, wir können es doch noch, nachdem man ja eigentlich mindestens noch zwei weitere Rennen hätte gewinnen müssen, wenn ich da jetzt denke an Singapur und Malaysia, wo man sich ja selbst um die Chance gebracht hat. Und ja, deswegen ist das Ziel einfach, glaube ich, es hat Vettel auch so selbst angedeutet, jetzt so ein bisschen Schwung nochmal aufzubauen und den dann halt auch mitzunehmen ins neue Jahr. Deswegen aus moralischer Sicht sicherlich ein ganz wichtiger Sieg. Aber was man dabei auch nicht vergessen darf, wir wissen halt nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn Hamilton diesen Crash im Qualifying nicht gehabt hätte. Weil ich glaube schon, dass wenn man davon ausgeht, dass Hamilton auch da im Qualifying wieder diese üblichen 2 Zehntel schneller gewesen wäre als Bottas, hätte Hamilton auf Pole gestanden, Bottas Zweiter, und ich glaube, dann hätte Hamilton das Rennen auch gewonnen. Aber gut, das da jetzt drüber zu spekulieren, das ist auch, glaube ich, müßig.
Man muss dem Ferrari-Team auch noch ein Lob aussprechen, was man ja nicht immer machen konnte. Valtteri Bottas hat den Undercut gewagt, beziehungsweise Mercedes bei Bottas den Undercut gewagt. Eine Runde später kam Sebastian Vettel dann rein. Die Boxencrew hat hervorragend gearbeitet, weil ich glaube, für Sebastian Vettel wäre es auch schwer gewesen, auch an Valtteri Bottas dann vorbeizukommen. Das war wirklich haarscharf, dass Bottas an Vettel vorbeifährt nach dem Boxenstopp, und das war dann natürlich die Vorentscheidung. Deswegen, man hackt ja immer so ein bisschen auf dem Ferrari-Boxenteam auch so ein bisschen rum. Ruben, in dem Fall muss man sie wirklich loben dafür.
Ja, absolut, unter Druck gute Arbeit gemacht, und auch Vettel, ich glaube, dem ist da auch im ersten Moment so ein bisschen unwohl geworden, als er aus der Box rauskam und plötzlich dieser Silberpfeil da mehr oder weniger fast neben ihm auftauchte. Das hat er natürlich auch klasse gemacht, und das waren ja im Prinzip auch die beiden entscheidenden Szenen in diesem Rennen. Einmal den Rennstart, den er gewonnen hat, mit einem, wie er selber sagt, auch nicht ganz perfekten Start, nur Bottas war halt noch ein bisschen schlechter. Und die zweite Schlüsselszene dann natürlich der Boxenstopp. Weil davon abgesehen muss man auch ganz klar sagen, überholen ging halt einfach nicht. Also klar, Lewis Hamilton hat diese Aufholjagd gezeigt am Sonntag, einmal quer durchs Feld gefahren. Aber bei dem hatte man auch das Auto komplett umgebaut auf Überholen. Der hatte einen neuen Motor bekommen, und vor allem die Autos, die er da überholt hat, das waren halt irgendwelche Mittelfeldautos, die halt generell nicht so schnell sind. Und an der Spitze ging halt einfach nichts. Also von daher wissen wir auch nicht, ob der Silberpfeil eventuell bei freier Fahrt schneller gewesen wäre als der Ferrari, weil Bottas eben einfach feststeckte und nicht vorbeikam. Dieser Boxenstopp war seine einzige Möglichkeit. Und bei Hamilton hat man es ja am Ende auch gesehen. Also der ist ja relativ locker durchs Feld gefahren, aber als er einmal dann hinter Räikkönen war, am Ende in den letzten Runden kam er halt auch nicht mehr vorbei. Also insofern waren die Positionen da vorne eigentlich relativ schnell auch bezogen. Und das muss man auch dazu sagen, das Rennen an sich, wenn Hamilton und Ricciardo nicht von ganz hinten gestartet wären, wäre eigentlich relativ ereignisarm geworden.
Ganz interessant, ich habe ja bei uns auf der Facebook-Seite diese Frage gestellt, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, es war ja im Endeffekt, klar, auf dem Podest standen neben Sebastian Vettel noch Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen, aber trotzdem gab es wieder nur ein Duell, das war Vettel gegen Hamilton, auf irgendeine Weise, denn Hamilton, du hast den Crash angesprochen, Ruben, im Qualifying in Q1, ist mit einem neuen Motor an den Start gegangen und ist vom letzten Platz auf den vierten Platz vorgefahren, und teilweise hatte man echt das Gefühl, wenn jetzt eine Safety-Car-Phase kommt nach dem letzten Boxenstopp von Hamilton, dann gewinnt er das Rennen noch, denn er hatte dann die frischesten Reifen, und habe dann die Frage gestellt, wer ist eigentlich der Fahrer des Tages? Klar, Sebastian Vettel auf irgendeine Weise, aber müsste es nicht eigentlich Lewis Hamilton sein, denn die Leistung, die Hamilton und Mercedes da gezeigt haben mit diesem neuen Motor, ja, die war schon dominant, Ole.
Ja, definitiv. Also ich dachte zwischendurch auch, dass er das noch gewinnt, also auch aus eigener Kraft, weil so weit war er ja dann doch nicht weg. Ja? Und er wäre ja auch fast noch aufs Podium gefahren. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Das hat auch gezeigt, warum Lewis Hamilton Weltmeister geworden ist und warum, ja, wie gut dieses Auto ist. Gut, Niki Lauda hat gesagt, das ist unterlegen, das Auto. Gut, ja, hat man ja hier gesehen, weil er ist ja nur Vierter geworden. Er ist ja nur Vierter geworden, das ist dann, das bestätigt dann diese Aussage, aber ja, wie er da durchs Feld geflügt ist und ja, so schnell wie er in den Top Ten war, also Und wäre da noch irgendwie wirklich in den Safety-Car-Phase gekommen, dann hätte er das wohl gewonnen. Für den dritten Platz hat es dann ja leider nicht gereicht. Das hat mich dann doch überrascht, weil ich dachte, dass er locker dann an Kimi vorbeifährt. Aber ja, da waren die Reifen da auch wohl doch ein bisschen hin. Und das hat dann nicht ganz gereicht. Aber trotzdem beeindruckendes Rennen von Lewis Hamilton. Ich glaube auch, dass ihm das, glaube ich, schon mächtig viel Spaß gemacht hat, ja, da mal gegen Autos zu fahren und mal so ein anderes Rennen zu haben. Er ist ja jetzt Weltmeister. Das kann ihm ja recht herzlich egal sein, aber man mag sich nur vorstellen, was passiert wäre, wenn er jetzt vorne gestartet wäre. Dann wäre das ja sehr, sehr langweilig gewesen, glaube ich, weil der Mercedes und Lewis Hamilton war das ganze Wochenende gut. Und das hat man ja auch an der Pole von Valtteri Bottas gesehen, der die ja nicht halten konnte, aber trotzdem sehr beeindruckend. Und ich bin jetzt gespannt, was denn in Abu Dhabi passiert.
Ja, die Meinungen von euch gehen da auch so ein bisschen auseinander. Hier sagen einige, Attila Korkmaz zum Beispiel, da Mercedes sonst auch immer das ganze Feld nochmal überrundet, ist die Aufholjagd von Hamilton nicht so überraschend. Hat Vettel in Malaysia doch ähnlich gemacht. Dann hat Christian Wieting geschrieben, dass Hamilton der Fahrer des Rennens für ihn ist. Corbinian Jetzelsberger, dass er der Meinung ist, dass es schon eine kleine Machtdemonstration seitens Hamilton war. Nach so einem untypischen Fehler im Qualifying am Sonntag so zurückzukommen, war schon beeindruckend. Genauso wie die Topspeed-Werte. Der Motor war wirklich voll aufgedreht, was natürlich geholfen hat. Ich persönlich habe vorher noch nie Geschwindigkeiten von knapp unter 350 km/h in Interlagos gesehen. Ruben, ich habe so ein bisschen auch darüber nachgedacht, was könnte dieses Rennen auch ein bisschen für die Moral in Maranello bedeuten. Du hast einerseits gesagt, klar, sie ist nochmal ein Statement, dass sie gewinnen können, aber trotzdem ist das Statement von Mercedes nicht nochmal ein bisschen stärker, dass man sagt, wir haben hier einen neuen Motor, das ist ein Fingerzeig für die nächste Saison, dass es im Endeffekt genauso laufen wird wie diese Saison, Mercedes das Nummer 1 Team.
Ja, was diese Aufholjagd von Hamilton angeht, um da vielleicht mal mit anzufangen, da gehen die Meinungen auseinander, hast du ja gerade schon gesagt. Tatsächlich auch bei uns intern in der Redaktion haben wir da relativ lange drüber diskutiert. Und ich bin ja tatsächlich eher so ein Vertreter der Fraktion, die sagt, naja, so spektakulär war es eigentlich gar nicht, weil Hamilton eben diesen neuen Motor im Auto hatte und den auch voll aufdrehen konnte. Und im Prinzip auch all seine Überholmanöver, die er gemacht hat, mit DRS gemacht hat. Und es sah halt so aus, als wenn er einfach nur an den anderen Autos vorbeigefahren ist. Insofern war es in gewisser Weise sicherlich eine Machtdemonstration von Mercedes, weil sie halt gezeigt haben, so jetzt schaut mal, wenn wir wollten und unseren Motor so aufdrehen, wie wir es können, dann hat sowieso keiner eine Chance gegen uns. Also in der Hinsicht schon, Hamilton hat nach dem Rennen auch selber ein paar interessante Sachen gesagt, zum Beispiel, dass er eigentlich im Normalfall immer mehr auf den Motor achtet, als er es eigentlich tut. Also vielleicht, um das mal ganz kurz zu erklären für diejenigen, die das nicht wissen. Also es ist nicht so, dass die Teams wirklich während des Rennens immer 100% Leistung des Motors abrufen. Gerade in dieser modernen Formel 1, wo man eben nur noch 4 Motoren zur Verfügung hat pro Saison, geht's halt wirklich auch darum, diesen Motor zu managen, sprich den Verschleiß so gering wie möglich zu halten, dass man halt so lange, wie es irgendwie geht, damit fahren kann. Und genau auf dieses Motormanagement musste Hamilton jetzt in Brasilien halt nicht achten, weil er hat diesen neuen Motor bekommen und der muss jetzt halt nur noch dieses eine Rennen in Abu Dhabi halten. Insofern hat man bei Mercedes gesagt, klar, dann können wir das Ding auch aufdrehen. Und das hat letztendlich dann halt dazu geführt, dass Hamilton auch so, was die Topspeeds angeht, überlegen war gegenüber allen anderen. Insofern ja, es war definitiv eine Machtdemonstration, aber ich glaube, wenn wir rein über die Moral sprechen, dann geht doch eher Ferrari gestärkt aus diesem Rennen hervor als Mercedes, weil Ferrari hat das Rennen gewonnen und das ist, glaube ich, das, was am Ende zählt.
Ja, ich glaube, damit können wir diesen Teil auch beenden, denn Sebastian Vettel konnte auf Ferrari gewinnen in Brasilien. Das freut uns natürlich auch für ihn. Bottas auf Platz 2, Raikkonen auf 3. Die beiden Nummer 2 Fahrer auf dem Podium ist auch mal ganz schön und haben sie sich auch mal verdient. Gerade Raikkonen, der ja dann erneut nicht so ganz glücklich war im Interview mit Kai Ebel, aber boah, ne, muss natürlich reichen. Lewis Hamilton auf 4, Max Verstappen auf 5, Ricciardo auf 6, Massa auf 7, Alonso auf 8, Perez auf 9, Hülkenberg auf 10. Und wir werden noch über die Zweikämpfe im Mittelfeld sprechen. Wir werden über die Überfälle sprechen müssen und was das eventuell für die Zukunft des Brasilien Grand Prix bedeuten kann. Und über eure Unzufriedenheit mit RTL. Ja, bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Aufpassen!
Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel-1.de besprechen den großen Preis von Brasilien. Und davor aber nochmal der Hinweis an euch, dass unser Movember läuft. Unsere Movember-Aktion meinsportradio.de spendet pro Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Es lohnt sich also, Podcasts zu hören und sich einen Schnäuzer wachsen zu lassen. Weitere Informationen gibt's auf meinsportradio.de/Movember. Der Kampf im Mittelfeld, den haben wir ausgerufen. Haas gegen Toro Rosso, gegen Renault. Und es war ein sehr spannender Kampf im Mittelfeld, muss man sagen. Und da hat sich dann noch ein Team eingemischt, was natürlich für diesen Punktekampf am Ende in Abu Dhabi nochmal ganz entscheidend werden kann. Das ist McLaren Honda. Und das hat auch Daniel Moreno auf unserer Facebook-Seite gesagt. Hierzu wäre zu erwähnen, dass im Kampf Renault, Toro Rosso und Haas sich auch beim letzten Rennen McLaren einmischen würde. Denn Alonso hat im schwachen McLaren Honda eine erstaunliche Leistung gezeigt. Und Ruben, ja, das kann man nicht anders sagen. Alonso hat das ganze Ding nochmal aufgemischt und spannend gemacht.
Ja, absolut. Also Alonso hat wieder mal eine Leistung gezeigt, die eigentlich sensationell war, wenn man bedenkt, wie langsam er auf der Geraden war. Also das war wirklich erschreckend teilweise im Rennen, wenn man das gesehen hat. Ist quasi mit DRS hinter Massa hergefahren und trotzdem ist ihm der Williams vor der Nase weggezogen. Also das hat schon gezeigt, wie eklatant dieser Unterschied ist in Sachen Topspeed. Trotzdem hat er es aber ja geschafft, bis zum Rennende wirklich dran zu bleiben an Massa. Gut, überholen ging halt nicht. Aber das zeigt zum einen, wie gut Alonso ist. Es zeigt zum anderen aber natürlich auch, wie gut wirklich dieses McLaren-Chassis ist. Das ist ja extrem schwer, das zu beurteilen. Und da streitet man sich ja auch drum, wo steht jetzt wirklich dieses McLaren-Chassis? Also ist es wirklich ganz oben da auf einer Stufe mit Red Bull? Sind sie noch ein bisschen langsamer vielleicht? Und ja, im nächsten Jahr wird sich das dann zeigen, wenn sie dann den Renault-Motor drin haben, mit gleichen Waffen quasi wie Red Bull fahren. Also das ist definitiv was, worauf ich sehr gespannt bin. Aber ich denke schon, dass dieses Chassis richtig gut ist und dass wir McLaren im nächsten Jahr wirklich dann auch wieder regelmäßig irgendwo im Kampf um die Spitzenplätze sehen werden. Ja, und natürlich der Alonso-Faktor. Also Van Dorn kann man relativ wenig zu sagen, weil für den war das Rennen nach einer Kurve vorbei. Aber ich denke, dass Alonso durchaus auch wieder als Fahrer seinen Teil dazu beigetragen hat, eben diese wichtigen, naja, gut, so wichtig sind die Punkte im Prinzip auch nicht, weil McLaren wird von diesem 9. Platz nicht mehr wegkommen. Aber auch da geht's natürlich wieder um die Moral, dass man da nochmal 4 Punkte mitgenommen hat, eben mit einem Williams mitfahren konnte. Das war schon ordentlich.
Im Dreigestirn Toro Rosso, Renault, Haas wird es immer enger. 53 Punkte Toro Rosso, 49 Punkte Renault, 47 Punkte Haas. Und alle drei haben wenig Punkte bis gar keine Punkte geschafft in diesem Wochenende. Renault einen mickrigen Punkt durch Nico Hülkenberg und bei Haas. Gut, da war zumindest einer der beiden Fahrer schon relativ schnell aus dem Rennen, nämlich Romain Grosjean, der den Wagen verloren hat in Kurve 3 war es, glaube ich, 3 oder 4 und dann unglücklich in Esteban Ocon reingefahren ist. Am Ende bekommt Grosjean noch eine Strafe und ja, ich weiß ja nicht. Also Ole, wir meckern natürlich auch mal viel über Romain Grosjean, aber da konnte er jetzt in meinen Augen nicht viel für.
Ja, sowas passiert halt. Man darf natürlich da Kevin Magnussen nicht vergessen, der ja, diese Kollision in der ersten Kurve, die ja Stoffel van Dorn das Rennen gekostet hat, mit ausgelöst hat. Ja, also beide Haas jetzt hier wieder mit einem sehr miesen Rennen, ja, und mit einem sehr miesen Ergebnis. Und ja, Romain Grosjean befördert Esteban Ocon ins Aus, der ja seinen ersten Ausfall seit 2014. Was Formelautos angeht, erleben musste. Eigentlich sehr schade für Esteban Ocon. Haas. Ja, dass er am Ende die Strafe bekommt, das fand ich auch ein bisschen albern, weil fand ich jetzt nicht, dass das irgendwie nach Absicht oder so, also das passiert hat. Es hätte andersrum genauso passieren können, ja, gerade in der Kurve. Er hätte eh nichts groß ausreißen können, schätze ich mal. Aber auch jetzt, ja, Renault und Toro Rosso. Also Toro Rosso weiß ich nicht nächstes Jahr mit dem Honda und mit dieser Fahrerpaarung. Ja, also gut, die sind ja beide neu. Vielleicht dann nächstes Ja, vielleicht ein bisschen anders, aber ja, Bäume ausreißen tun die nicht. Da gab es ja den großen Streit am Wochenende um die Motoren. Ja, auch sehr lustig. diese Diskussion da, so insgesamt, aber ja, völlig irrelevant, weil wenn man sich anguckt, was Renault hier sich wieder zusammengefahren hat, ist das auch nicht so beeindruckend. Nico Hülkenberg Platz 10, gut, das erste Mal im Stil seit Spa oder so, glaube ich. Aber ja, so insgesamt war das jetzt auch nicht berauschend. Und ja gut, die sind natürlich nah beieinander. So, wenn jetzt einer da, ja, wenn jetzt Carlos Sainz irgendwie Fünfter wird oder Nico Hülkenberg aufs Podium fährt in Abu Dhabi, ja, dann geht es da vielleicht noch nach vorne. Aber wenn sie so weiterfahren, wird sich da auch nichts mehr bewegen beim letzten.
Ruben, du hast auf deiner Twitter-Seite @RubyWestside auch immer diese Aufstellung der Strafpunkte und Romain Grosjean hat noch 2 Strafpunkte bekommen. Möchte ganz kurz nochmal bei Haas bleiben, auch bei dieser Fahrerpaarung Kevin Magnussen, Romain Grosjean. Im Zweifel hätte man, finde ich, eher Kevin Magnussen eine Strafe geben können für seine wirklich unsinnige Kollision mit Stoffel van Dorn, denn ja, ich finde, Grosjean in dem Fall war ja eigentlich machtlos und da jetzt auch noch 2 Punkte Strafe zu geben, das wirkt dann irgendwie so ein bisschen wie Aktionismus in meinen Augen.
Ja, ich habe auch tatsächlich, abgesehen von Esteban Ocon an diesem Wochenende, niemanden gehört, der diese Strafe gut fand gegen Grosjean. Zumal der auch selber noch gesagt hat, dass er einen Plattfuß hatte nach der ersten Kurve und sich deshalb gedreht hat. Er hat sich dann also in Ocon reingedreht so ein bisschen. Ich kann's ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Dass Magnussen keine Strafe bekommen hat, finde ich auch in Ordnung, weil das ist ein Rennunfall gewesen, meiner Meinung nach, der dadurch passiert ist, dass halt Ricciardo innen noch versucht hat, durchzukommen, ja, da am Ausgang vom Senna ist. Was Magnussen einfach nicht gesehen hat, das hat er später auch gesagt. Er dachte halt, da wäre noch mehr Platz. Und wenn tatsächlich Ricciardo nicht da gewesen wäre, dann hätte Van Dorn auch einfach ausweichen können. Also das ist ein blöder Rennunfall. Ich muss sagen, ich hätte da in beiden Fällen keine Strafe vergeben. Ja, also ich finde es auch ein bisschen unsinnig, jetzt noch die vor allem dann noch die Strafpunkte dazu. Also das ist meiner Meinung nach völliger Blödsinn. Hat er dann, also das Einzige, wozu es so geführt hat, war dieser relativ lustige Funkspruch dann von Grosjean, der aus allen Wolken fiel, warum er plötzlich die Strafe bekommt. Aber das war auch, da habe ich mir dann auch gedacht, das war, glaube ich, vom Team mit Absicht so gemacht, dass sie ihm da erstmal 40 Runden lang gar nichts von gesagt haben, weil sie genau wussten, dass er sonst ausrastet. Also sie haben es ihm ja wirklich erst unmittelbar vor seinem Boxenstopp gesagt, dass er diese Strafe absitzen muss. Aber ja, also lustig, aber für mich auch definitiv nachvollziehbar, weil das da eine Strafe zu geben, ich weiß nicht.
Ja, du hast natürlich auch jetzt in dem Fall wieder diese Idee im Hintergrund. Was ist, wenn man die Startaufstellung so ein bisschen ändert? Gab es ja so Skizzen, dass man mit 3 Autos nebeneinander starten will. Jetzt haben wir in Singapur den Fall gehabt, wenn 3 Autos nebeneinander sind, dass das schief geht. Jetzt haben wir hier in Brasilien den Fall gehabt, dass 3 Autos nebeneinander waren und das schief geht. Also Ole, ich glaube, diese Idee sollte man tunichst verwerfen.
Ja, schwierig, ne?
Ja.
Ich meine, früher gab es das. Ja, ja, da waren die Autos aber nicht so breit, da war nicht so viel dran. Da waren nur Reifen und irgendwie Blech. Ja, also ist natürlich eine Schnapsidee, wird ja auch nicht passieren. Geht ja auch gar nicht auf den Strecken, das muss man halt auch sagen. Hier in Brasilien zum Beispiel, also da ist überhaupt gar kein Platz. Also schon, aber das ist schon, ja, ist schon sehr, sehr eng und es würde wahrscheinlich funktionieren, weil ja, im Prinzip ist es ja immer mehr oder weniger so, dass mehrere Autos ein bisschen nebeneinander sind. Das wäre ja nichts anderes, aber ja, das würde wahrscheinlich nur für Chaos sorgen. Man hat sie hier schon gesehen, gerade in dem Senna S. War es ja doch dann wieder eng, gerade da hinten. Also da knallt es ja eigentlich immer in gewisser Weise. Und ja, ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Aber werden wir ja auch nicht erleben. Aber ja, Formel 1 kommt auf viele interessante Ideen.
Toro Rosso hast du gerade angesprochen, Ole. Pierre Gasly, Brandon Hartley, das Fahrerduo, was auch nächstes Jahr bei Toro Rosso am Start sein wird, dann mit Honda-Motoren. Ruben, dieser große Streit zwischen Cyril Abitbol und Franz Tost und dann natürlich auch Cyril Abitbol und Dr. Helmut Marko, was ja auch dann im Fernsehen gezeigt worden ist, sind ja Bilder, die siehst du sehr selten, finde ich. Wirklich so einen energischen Streit zwischen zwei Entscheidern. Fand ich ganz sympathisch, muss ich sagen. Da sind richtig Emotionen hinter. Ich finde aber auch die Rolle von Cyril Abitbol an diesem Wochenende sehr unglücklich. Also, die er spielt mit seinen Interviews.
Ja, er hat das Ganze ja so ein bisschen ausgelöst mit dem Interview am, ich bin mir nicht mehr sicher, am Freitag, ja, oder
ich glaube Freitag.
Es müsste am Freitagabend gewesen sein. Als er ja angedeutet hat in dem Interview, dass Toro Rosso mehr oder weniger selbst schuld ist an diesen Defekten, dass man einfach den Motor sozusagen ein bisschen überbelastet hat, also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie genau er es formuliert hat, aber auf jeden Fall zwischen den Zeilen hat er halt relativ deutlich durchblicken lassen, so nach dem Motto, naja, Renault kann nichts dafür, weil diese Schäden treten immer nur bei Toro Rosso auf. Und dann ging es halt dann am Samstag richtig rund, also dass Toro Rosso dann eine offizielle Pressemitteilung rausgibt, ist auch eher ungewöhnlich bei sowas, aber natürlich auch ein bisschen nachvollziehbar, weil man hat im Nachhinein dann gesagt von Franz Tost, naja, wir wollten halt das Team so ein bisschen schützen und wenn wir so angegriffen werden von Renault auf diese Art und Weise, das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Und so hat sich das dann halt hochgeschaukelt. Helmut Marko stand dann natürlich so ein bisschen zwischen den Fronten, wurde dann ja auch ordentlich zusammengefaltet, wie du schon gesagt hast, von Cyril Abitbol, für alle sichtbar im TV-Bild. Tatsächlich ist es so, dass solche Streitigkeiten in der Formel 1, glaube ich, nicht ganz so häufig sind. Teilweise auch durchaus bestätigt der ein oder andere Fall, aber sowas findet halt normalerweise hinter verschlossenen Türen statt. Also dass man da so öffentlich im Fahrerlager austrägt, ist tatsächlich eher der Sonderfall. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder so ein bisschen beruhigt, aber wenn man hört, was teilweise da durch diesen Streit jetzt ans Licht gekommen ist, nämlich dass teilweise Toro Rosso irgendwelche alten MGUHs reparierte von irgendwelchen anderen Teams sich holen muss, weil das eigene Lager einfach schon so leer ist und Renault nicht mehr nachkommt mit dem Produzieren von Ersatzteilen, das zeigt halt dann schon, wie dramatisch die Situation ist. Ich meine, es ist ja nicht nur Toro Rosso, bei denen diese Defekte auftreten. Bei denen war es jetzt halt extrem, vor allem in Mexiko. Aber das Werksteam und Red Bull, das hat ja genau solche Probleme. Also ich denke schon, dass das Kernproblem definitiv eher der Renault-Motor selbst ist. Und das wird natürlich dann 2018 auch mit McLaren Thema werden, weil wir wissen natürlich jetzt auch in den vergangenen 3 Jahren, dass gerade auch McLaren sich mit Kritik am Motorpartner nicht unbedingt zurückhält in gewissen Situationen. Und sollte sich die Zuverlässigkeit da nicht bessern, dann wird es, glaube ich, auch da wieder relativ lustig werden.
Von den ganzen Fahrern, die jetzt da um diese Punkte für ihre Teams kämpfen, Hülkenberg, Sainz, Gasly, sind ja auf 10, 11, 12 gewesen. Ole, ich würde sagen, Pierre Gasly hat das stärkste Rennen geliefert von denen.
Ja, das hätte man ihm von den dreien nicht zugetraut, das stimmt. Ein bisschen unterm Radar, ja, also war nur ein paar Mal zu sehen. Aber ja, er ist ja jetzt noch nicht so lange dabei und dementsprechend war das ein sehr gutes Ergebnis und da auch natürlich unter den Voraussetzungen mit dem doch etwas strauchelnden Renault-Aggregat, weil Brendan Hartley musste ja mal wieder aufgeben, ja, also eine arme Sau eigentlich. Ich glaube, er wurde bis jetzt immer zurückversetzt bei seinen Starts und ja, im letzten beiden Rennen auch ausgefallen und ist eine schwierige Situation bei Toro Rosso gerade und dementsprechend war das natürlich eine starke Leistung von Pierre Gasly und ja, aber ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl, was das nächste Jahr bei Toro Rosso angeht. So ganz insgesamt, weil mit dem Honda-Motor. Gut, Honda hat gesagt, sie fahren ums Podium mit nächstes Jahr. Vielleicht halt nicht in der Formel 1.
Ja, wir haben über Renault gesprochen, über Moral schon heute viel gesprochen, Ruben. Hatte gerade Pierre Gasly auch erwähnt jetzt in diesem Fall. Ich glaube, der hat moralisch was gewonnen am Wochenende. Was glaubst du, wie ist es bei Renault, wie ist es bei Hülkenberg und Sainz, die ja dann doch sehr unglücklich ausgesehen haben, zeitweise auch, und ja, von McLaren halt deutlich geschlagen worden sind an diesem Wochenende, beziehungsweise von Fernando Alonso?
Ja, vielleicht ganz kurz noch zu Toro Rosso. Ich glaube, man kann Pierre Gasly und Brendan Hartley momentan überhaupt noch nicht richtig beurteilen. Also gerade Hartley, der ja noch ein bisschen neuer ist jetzt in der Formel 1 als Gasly. Ich habe wirklich, muss ich sagen, keine Ahnung, wie gut die beiden sind, weil sie halt wirklich unterm Radar fallen. Sie bekommen laufend Strafen. Im Prinzip ist das Auto permanent kaputt. Also die irgendwie richtig einschätzen zu wollen, nach so kurzer Zeit fast unmöglich. Also da würde ich auf 2018 erstmal warten, wo ich dann auch davon ausgehe, dass die beiden weiterfahren werden für Toro Rosso. Und bei Renault ist man, glaube ich, an diesem Wochenende tatsächlich sehr konservativ gefahren, was den Motor angeht. Das hat Cyril Abitbol auch bestätigt, dass man sozusagen den Fokus vom Motor jetzt stark Richtung Zuverlässigkeit verschoben hat. Sprich, man hat ein bisschen Leistung bewusst weggenommen, damit das Ding überhaupt das ganze Rennen übersteht. Weil natürlich noch sowas wie in Mexiko wäre natürlich aus PR-Sicht für Renault ein totales Desaster gewesen. Insofern ist man da an diesem Wochenende hauptsächlich auf Ankommen gefahren. Hat am Ende noch den einen Punkt mitgenommen. Also zufrieden ist man da hinter den Kulissen mit Sicherheit nicht, aber auch da sind wir dann wieder beim Motor. Also das ist wirklich momentan so bei Renault der Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube auch, das Chassis ist gar nicht so schlecht, aber die Kiste muss halt halten.
Tja. Aber Max Verstappen, Rundenrekord gebrochen von Juan Pablo Montoya.
Das stimmt, ganz am Ende nochmal auf Supersoft.
Ja. Übrigens gibt zur Diskussion, die wir letzte Woche hatten, da gibt es einen tollen Vergleich. Habe ich bei YouTube gesehen, die beiden Runden nebeneinander gelegt. Und obwohl die Runde von Max Verstappen schneller ist, sieht sie langsamer aus als die von Montoya.
Ja, Bild. Bildprobleme. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, nochmal vielleicht zu Cyril Abitbol. Man kann sich die Welt auch so machen, wie sie einem gerade gefällt. Und es passt. Vielleicht so als Quintessenz des Ganzen, wie Cyril Abitbol sich auch gibt. Aber vielleicht wird es ja mit Marcin Budkowski alles ein bisschen anders dann, wenn der in diese verantwortliche Rolle beim Renault-Team reinschlüpft, wenn man so will. Wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause. Dann sprechen wir über Felipe Massa und seinen zweiten Abschied in Brasilien. Wir sprechen über die, ja, schlimmen Ereignisse vom Mercedes-Team und vom Sauber-Team an diesem Wochenende und was das eventuell für den Brasilien-Grand Prix bedeuten könnte. Und natürlich über Liberty Media und die Rolle, die auch die Verluste spielen, die sie gemacht haben. Und eure Meinung dazu, denn haben wir sehr, sehr viele Sachen zu bekommen, die ich sehr interessant finde. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört nach wie vor Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de. Die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de stolz präsentieren. Und stolz kann auch Felipe Massa auf seine Karriere sein, denn er hat zum zweiten Mal Tschüss gesagt. Obrigado, Felipe, hieß es in Brasilien und man kann es nicht anders sagen. Und Christian Immervoll hat es auch in seiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, auf Formel1.de geschrieben. Ja, es war schön, dieser Abschied, aber von der reinen Emotion her, Ruben, also da kommt, glaube ich, nichts an den Abschied aus dem letzten Jahr ran.
Ja, das stimmt absolut und ich fand diese Kolumne auch sehr gelungen und das sage ich jetzt nicht nur, um mich bei meinem Chef einzuschleimen, sondern weil ich wirklich dieses Mal auf den Punkt genauso gesehen habe wie er. Es wirkte halt jetzt so ein bisschen wie so ein Aufguss vom letzten Jahr. Also im letzten Jahr halt mit dem Regen, dann mit der brasilianischen Flagge, die Tränen, das war wirklich authentisch, das war ein Gänsehautmoment. Ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke. Und dieses Jahr war halt so, naja, jetzt hört er halt auf. Also gut, dann kam halt sein Sohn nochmal an den Funk. Das war nochmal so ein kleiner Gänsehautmoment. Aber davon abgesehen war es jetzt nicht mehr so spektakulär. Und was ich ganz lustig fand, er hatte ja im letzten Jahr bei seinem Rücktritt noch das Auto geschenkt bekommen von Williams, was er da gefahren hat. Und ich glaube, in diesem Jahr, so wie ich es auf Instagram gesehen habe, gab es halt nur noch so ein Overall. Also auch das, auch die Geschenke haben sich da für ihn deutlich verschlechtert. Also bei weitem nicht an das Szenario aus dem Vorjahr rangekommen.
Hat er den kaputten bekommen?
Den er zerstört hat? Ich weiß es gar nicht. Es gab auf jeden Fall so ein Bild mit so einem Overall, wo ich glaube, das ganze Team unterschrieben hat.
Nein, ich meinte das Auto, was er letztes Jahr bekommen hat.
Ach du, das kaputten, Auto.
Den er kaputt gefahren hat in Brasilien.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass er das Auto auf jeden Fall behalten durfte, obwohl er ja dann weitergefahren ist. Aber ob das kaputte Auto jetzt war, ich vermute eher nicht.
Das wäre geil, steht dann so kaputtes
Auto. Echt? Das wurde wieder heil gemacht. Das hatte man im
Interview erzählt. Ach so, ich dachte, er hat das kaputt bekommen. Das wäre doch noch viel lustiger.
So als Selbstbaukasten.
Ja, genau.
Wäre auch lustig.
Da hat der Sohn was zu tun, wenn er mal wieder nervt.
Ja, aber eigentlich doch geiler, ein kaputtes Auto in der Garage stehen zu haben.
Stimmt eigentlich.
Oder? Das wäre viel cooler.
Aber besser kann man sich zusammenfassen. Also lest mal die Kolumne von Christian Nimmer voll durch auf Formel 1.de, da hat er das wirklich auf den Punkt gebracht. Was noch ganz schön war, Felipe Massa hat dann ja noch die Zeit bekommen auf dem Podium, also nach der Siegerehrung, Ole, mit Rubens Barrichello ein paar Worte an die Fans zu richten. Nochmal die Frage an dich, glaubst du, dass es jetzt wirklich das für Massa war?
Ach, weiß ich gar nicht. Vielleicht, habe ich ja schon gesagt, vielleicht fällt ja nächstes Jahr jemand aus und kommt Felipe Massa zurück für ein Rennen. Das würde ich nicht ausschließen. Aber sonst glaube ich ja. Es ist halt ein bisschen schade. Ich stimme der Kolumne da auch voll zu. Es war halt dieses Jahr so, okay, jetzt das Ganze irgendwie nochmal. Aber man kann ja auch nicht das Gleiche machen wie letztes Jahr. Ja, okay. Also cool wäre gewesen, wenn das jetzt wirklich sein letztes Rennen gewesen wäre. Also da hätte ich wirklich gesagt, ja. Okay, das wäre irgendwie cool gewesen. So ist es halt so ein bisschen, naja. Also gut, vielleicht fällt Lance Stroll dann noch aus und dann muss halt wieder Felipe Massa eingreifen. Felipe Massa war dann ja auch nicht mehr so emotional. Also schon natürlich so ein bisschen. Aber ja, man hat es ja schon gesehen. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil Felipe Massa ja an sich doch Bock hat, weiterzufahren. Ich weiß halt auch nicht, was Williams sich bei der ganzen Sache eigentlich denkt. Ja. Also so insgesamt, man holt Felipe Massa zurück, gibt ihm schönen Vertrag, irgendwie gut bezahlt, der sagt natürlich ja, und dann zeigt er relativ gute Leistungen für im Vergleich und dann sagt man bei ihm, ist gerade schlecht, man muss leider gehen, wir wollen halt irgendjemand anders haben, der, ja, entweder der seit x Jahren nicht Auto gefahren ist oder, ja, wir wissen eigentlich auch gar nicht, wen wir da so haben wollen, aber hier, Nico Rosberg ruft öfter an, sorry, wird leider nix, geh mal bitte, aber ich will doch weiterfahren, ach, nee, ist grad schlecht, wir melden uns, ja, also finde ich, also die ganze Nummer bei Williams, ich glaube, da setzt man sich ordentlich in die Nesseln, auch bezüglich nächsten Jahr, weil die werden irgendwo im Nichts verschwinden, glaube ich einfach, wo sie ja im Prinzip jetzt schon sind, aber noch mehr, glaube ich. Vielleicht möchte man auch Lance Stroll als neuen Star aufbauen, aber da ist vielleicht Williams das falsche Team für. Aber gut. Letztendlich war es dann irgendwie noch ein schöner Abschied dann mit Rubens Barrichello, den fand ich auch gut dann zu sehen. Er war ja bei Mercedes, das fand ich etwas überraschend. Ja, aber ja, gut. Die RTL-Zuschauer haben das ja nicht gesehen, ne, Kevin?
Nein, die RTL-Zuschauer haben es nicht gesehen, aber die RTL-Zuschauer, vor allem die, die auf unserer Facebook-Seite so kommentieren, die sind nicht so ganz überzeugt von RTL, wenn man so will. Ne? Hier schreibt zum Beispiel Manuel Heine noch, von mir aus können alle bis auf Herrn Danner nach Hause fahren und den Herrn Lauda gleich mitnehmen. Was die für ein Sch zusammenreden, ist nicht mehr erträglich. Jedes Rennen textbausteinhafte, extrem tendenziöse Worthülsen ohne wirklichen Informationsgehalt, die sich von Rennen zu Rennen immer wiederholen. Scheinbar ist der rhetorische Spielraum bei denen schon seit vielen Jahren ausgeschöpft. Man müsste da eigentlich mal so ein Bullshit-Bingo entwerfen für RTL-Übertragung. Der Einzige, der etwas Ahnung hat, ist der Herr Danner. Ja, das ist meine Meinung zu RTL. Und auch zu Kai Ebel, denn ganz interessant, Ruben, plötzlich stand Kai Ebel auf dem Podest, hat die Interviews gemacht, hat nicht gesagt, Interlagos, ihr wart wie immer klasse, das hat er nicht gesagt, sondern er hat versucht, Portugiesisch zu sprechen. Die Leute haben auch verhältnismäßig gut reagiert darauf. Ja, trotzdem muss man irgendwie fragen, man hat dann Rubens Barrichello danach auf das Podium geschickt. Wir müssen über Liberty Media natürlich auch noch ein bisschen sprechen, das ist ein Teil davon, von dem Ganzen. Hätte man nicht einfach Rubens Barrichello direkt nach oben schicken können, weil das war so antiklimatisch.
Ja, vor allem diese portugiesische Begrüßung habe ich mir jetzt sagen lassen von einem Kollegen, der die Sprache ein bisschen spricht, die war auch noch falsch. Also das hat er tatsächlich auch noch versemmelt. Habe ich mir so sagen lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ansonsten haben wir uns in der Redaktion tatsächlich auch ein bisschen gewundert, warum man ihn jetzt nach oben schickt. Vor allem, weil man ja mit Barrichello jemanden hat, der sowieso schon 2 Minuten später auch nach oben gegangen ist. Das wissen wahrscheinlich nur die Formel-1-Verantwortlichen, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das ist ja auch generell nicht nur in Brasilien so. Es gab in diesem Jahr schon irgendwo ein Rennen, wo auch dann am Ende irgendeine x-beliebige Person, ich glaube damals war es Martin Brundle, hochgeschickt wurde. Auch in einem Land mit einer relativ großen Motorsport-Tradition, wo man sich auch gefragt hat, naja, die haben doch eigentlich x ehemalige Fahrer, die man da hochschicken könnte, und dann schicken sie halt irgendwen einfach. Das ist teilweise ein bisschen merkwürdig. Also in Silverstone hat es, glaube ich, ja Jenson Button gemacht, was ich ganz cool fand. Und ich finde, gerade in diesen Ländern mit einer Motorsport-Tradition sollte man es auch solche Leute machen lassen. Also ich weiß nicht, ob die eventuell alle keine Lust drauf hatten. Ich meine, Barrichello hatte ja offensichtlich Lust, er war ja oben, also ein bisschen merkwürdig das Ganze.
Hab's ja auch getwittert vorher noch, warum lässt man Rubens Barrichello nicht die Interviews machen? Zack, dann kam er auch.
Ja, das war, ja, wahrscheinlich als Reaktion
darauf. Ja, genau, da hat Liberty sofort mitgelesen.
Wahrscheinlich noch auf Klo oder sowas.
Hat noch
eine. Oder er wollte die deutsche und die italienische Hymne nicht hören. Oder so.
Genau, ich kann es nicht mal hören. Liberty ist ein gutes Stichwort. Da erhitzen sich ja auch die Gemüter. Ne? Es gab einen Millionenverlust, 160 Millionen US-Dollar, umgerechnet 137 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen des Jahres 2017. Kann man alles auf Formel1.de nachlesen und Niki Lauda war natürlich groß erbost und wünschte sich seinen Freund Bernie wieder an seine Seite. Christian Horner hat das auch direkt mal versucht ein bisschen zu relativieren. Ne? Er sagt, sie investieren in das Geschäft, es ist ein anderes Modell als das, das wir gewöhnt waren. Liberty tut viel, auch in Sachen Social Media, haben wir auch auf unserer Facebook-Seite gepostet, dieses 360-Grad-Video von einer Runde mit Felipe Massa, fand ich super geil. Ne? Wenn man sich das, müsst ihr euch auf dem Handy angucken mal, geht mal auf unsere Seite und dann guckt euch das mal an und dreht euch mal dabei. Das ist super geil. Also ich mag das total. Ne? Und wir kriegen Einblicke in die Fahrerbriefings und noch viel mehr. Ruben, müsste man Liberty so ein bisschen mehr Zeit geben, das Ganze zu entwickeln? Ich habe auch eine Nachricht bekommen hier bei Facebook von Michael Kirchmann, der kennt das wohl aus seinem Arbeitsumfeld, wenn Amis, so hat das gesagt, wenn Amis kommen und investieren ohne Verstand und holen teure Berater und so weiter und so fort und da wundert man sich, dass man nichts mehr verdient. Habe ich ihm dann geantwortet, man muss doch investieren, man muss doch was tun und natürlich sind Verluste da normal.
Sehe ich eigentlich auf den ersten Blick so wie du. Tatsächlich kenne ich mich jetzt mit dem amerikanischen Geschäftsleben nicht ganz so aus. Aber mein Gedankengang ist tatsächlich auch der, dass ich sage, gut, schau mal, was Liberty jetzt so draus macht. Also klar, sie nehmen viel Geld in die Hand, sie haben viele Leute verpflichtet. Natürlich jetzt in der Chefetage Ross Brawn fällt einem da sofort ein, aber auch sonst auf vielen kleineren Ebenen, wo sie zum Beispiel auch ja noch viel Geld reinstecken, sind diese ganzen Events außerhalb des eigentlichen Rennens. Zum Beispiel dieses Event innerhalb von London vor dem großen Preis von Großbritannien, wo sie auch viel Geld reingesteckt haben, jetzt nur mal als Beispiel. Das sind halt alles solche Sachen, wo man halt wirklich ordentlich investiert. Und momentan hat man ja so ein bisschen den Eindruck, das ist für Liberty alles noch so ein bisschen so eine Art Spielwiese oder Sandkasten, dass man erstmal möglichst viele Sachen ausprobiert. Was könnte man machen? Was könnte bei den Fans gut ankommen? Und ja, insofern gebe ich Niki Lauda recht. Er hat ja gesagt, es fehlt ihm noch so ein bisschen die klare Linie. Also wo soll es jetzt letztendlich hingehen? Was sind die konkreten Ideen langfristig, um Geld zu verdienen? Die sehe ich jetzt momentan tatsächlich auch noch nicht bei Liberty. Aber ich glaube, die sind wirklich noch in dieser Findungsphase. Weil die Formel 1 ist im Prinzip so ein Konstrukt, was von Bernie Ecclestone aufgebaut wurde und an dem ja auch über Jahrzehnte eigentlich nichts verändert wurde. Also alleine, bis man unter Bernie es mal geschafft hat, halbwegs die sozialen Medien ans Laufen zu bringen, das war ja wirklich unter ihm einfach so nach dem Motto, naja, das ist ein Konzept, das funktioniert, wir machen Geld damit, wir machen genauso weiter. Und Liberty versucht jetzt halt alles erstmal ein bisschen anders zu machen und schaut jetzt halt, in welche Richtung könnte noch was gehen. Ich würde da auch erstmal ähnlich wie Christian Horner abwarten und noch dem Ganzen ein bisschen Zeit geben.
Wir alle drei sind da Wrestling-Fans und Ole, wir kennen das ja auch in der WWE, Vince McMahon, das ist ja auch alles sehr amerikanisch und der schmeißt irgendwas an die Wand und hofft, dass es kleben bleibt. Das ist ja so ein bisschen auch dieses Stichwort und dasselbe ist doch eigentlich bei Liberty auch so der Fall. Hat einen ganz interessanten Vorschlag bekommen hier von Basti auf unserer Facebook-Seite. Er schreibt, vielleicht sollte sich die FIA und Liberty darüber Gedanken machen, ob es zur Attraktivität der Formel 1 beiträgt, dass kein Fan weiß, zu welcher Zeit wer mit welcher Motoreinstellung fährt. Mit der Motoreinstellung am Start sollte bis zum Ende des Rennens gefahren werden. Da wird es wieder transparenter. Im Augenblick kann man ja teilweise nicht mal die Leistung von Teamkollegen seriös miteinander vergleichen. Das ist natürlich noch ein sportlicher Aspekt, der damit reinkommt. Wie siehst du es als Fan in dem Fall, wie Liberty das in der ersten Zeit macht? Und würdest du so einen Vorschlag wie Basti, dass man da versucht, so ein bisschen für Transparenz zu sorgen seitens Liberty, noch mehr Transparenz, man wird ja schon transparenter, dass man da noch mehr machen kann?
War das früher nicht auch schon so, dass man nicht wusste, wer mit was fährt? Also früher vielleicht sogar noch mehr als heute, weil es früher noch verschiedene Reifen gab und keine Ahnung was, da wurde dann dem einen der andere Motor eingebaut und dem anderen dann der andere, der hat aber 200 PS weniger. Also so war das ja früher eigentlich. Und also da sind wir heute schon weiter. Ich finde es persönlich gut, was Liberty Media da macht. weil es ist natürlich sehr amerikanisch, das stimmt. Das muss aber nicht immer schlecht sein, weil ja, wenn die Amis eins können, dann sind es Events. Also das können sie schon, Stichwort Super Bowl oder sowas. Sowas würde ich mir ja eigentlich auch wünschen. Also so generell würde ich mir wünschen, dass die Formel 1 ein bisschen einfacher wird. Es geht auch in die Richtung der Transparenz natürlich. Aber ja, man versucht ja jetzt schon, die Formel 1 ein bisschen von diesem Regelwirrwarr zu befreien. Ich würde da vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen und einfach sagen, hier, pass auf, nehmt doch die Reifen, die ihr wollt, und ich würde auch den Pflichtboxenstopp zum Beispiel weglassen. Ich würde zum Beispiel auch, ich fand diese Idee mit den doppelten Punkten damals ganz gut. Die darf man halt allerdings nicht nur beim letzten Rennen anwenden, sondern die muss man mehrmals in der Saison anwenden. Und das, ja, dass man das einfach ein bisschen einfacher und freier irgendwie macht, so wie es halt früher so ein bisschen war. Und wenn man zum Beispiel auch diese Budget-Obergrenze macht, dann kann man ja auch theoretisch mit den Motoren machen, was man möchte. Also so viele Motoren einbauen, wie man will. Man darf ja eh nur eine gewisse Summe ausgeben. Aber ich finde so die generelle Richtung auch, was so Social Media oder sowas angeht, oder zum Beispiel, es gab ja dieses Beispiel mit Malaysia, wo ein ganzes Rennen auf dem Formel-1-Kanal bei YouTube hochgeladen wurde. Das wäre vor Jahren ja undenkbar gewesen, und ich finde diese Richtung, die man geht, gut. Man wird wahrscheinlich eher noch wieder mehr in Richtung Stadtrennen gehen, also sich so ein bisschen von der Formel E abgucken. Das muss aber auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Und ich bin da eigentlich sehr positiv eingestellt. Die haben gute Ansätze, und es ist auch nicht so, dass sie einfach nur irgendwie Geld verpulvern, weil da sitzen ja schon Leute zum Beispiel mit Ross Brawn, die Ahnung davon haben, ja, so von der Formel 1 haben und was da passiert. Also deswegen, man hat da, glaube ich, schon ganz gute Ansätze. Das Ding ist, glaube ich, nur, man kann sie einfach gar nicht so schnell umsetzen. Ja. Weil da halt so viel Sachen dranhängen, ja, und das hat man jetzt bei diesem Motorending gesagt, ja, dann beschweren sich gleich wieder alle, so, und das ist bei dieser Budgetobergrenze ja auch nichts anderes, und das ist glaube ich so der schwierige Schritt, und man muss, glaube ich, auch mal bei Liberty Media erstmal gucken, was wollen wir überhaupt genau machen, und das braucht, glaube ich, auch Zeit rauszufinden. Also wenn wir drei jetzt Liberty Media wären, dann bräuchten wir, glaube ich, auch so anderthalb, zwei Jahre, um rauszufinden, was will ich überhaupt damit machen.
Ja, das glaube ich auch. Und deswegen würde ich mir einfach auch wünschen, ein bisschen Geduld in der Formel 1, ein bisschen Geduld bei den Fans. Es ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, den die Formel 1 einschlägt. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch sehr viel Freude an Liberty Media haben. Und ja, mal sehen, wie die Bilanzen dann nächstes Jahr aussehen. Wir machen eine kurze Pause. Und dann sprechen wir über die Zukunft des Formel 1 Grand Prix in Brasilien. Es gab einige Überfälle, und was das eventuell bedeuten könnte, das diskutieren wir hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin, auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Brasilien Interlagos mit Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de. Ja, und wir haben einige besorgte Kommentare, besorgte Fragen bekommen von Helge bei Twitter, wie es aussieht, von André Knierbein bei Facebook, bei motorsporttotal.com, formel1.de konntet ihr das ja auch nachlesen, die Überfälle auf das Mercedes-Team, auf das Sauber-Team, und das stellt natürlich den großen Preis von Brasilien in Frage, Ruben, denn es sollte noch einen Reifentest von Pirelli geben, den hat man abgesagt, aus Angst, aus Sorge, dass es noch mehr Überfälle gibt, dass sogar noch heftiger wird eventuell, als es sowieso am Wochenende schon der Fall war. Ein Mercedes-Mitarbeiter hat ja auch eine Pistole an den Kopf gehalten bekommen, und ja, der Vertrag mit dem Veranstalter des großen Preises von Brasilien läuft bis 2020, glaube ich. Man hat jetzt ja auch das Paddock renoviert und sowas, aber könntest du dir vorstellen, dass die Formel-1-Entscheider sagen, das können wir hier nicht mehr machen, wenn wir für die Sicherheit nicht garantieren können?
Das Problem an der Sache ist ja, dass das kein neues Thema ist. Also diese Überfälle gibt es ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und in diesem Jahr war es offensichtlich besonders schlimm. Aber ja, klar, das ist ein Problem. Also die Formel 1 beziehungsweise FIA und FOM treten ja hier als Veranstalter auf und müssen ja halt auch irgendwie für die Sicherheit der ganzen Leute sorgen. Und wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wenn ich halt abends nicht mehr in mein Hotel fahren kann, ohne Angst zu haben, überfallen zu werden, ich glaube, dann muss man das schon, da muss man schon die Frage stellen, ob man das Ganze so weitermachen möchte. Also ich selber war noch nie in Brasilien. Es gibt Kollegen in der Redaktion, die schon da waren und die tatsächlich das auch genauso bestätigen, wie es viele Kollegen geschildert haben, die jetzt wieder da waren, nämlich dass es wirklich außerhalb dieser Strecke, also da nachts im Dunkeln lang zu fahren und vor allem an irgendeiner Ampel dann anzuhalten, da hat man schon ein mulmiges Gefühl. Und ich persönlich finde, das geht nicht. Also ich weiß auch nicht, wie die Lösung ist, ob man jetzt, also man kann ja auch schlecht die ganze Stadt zur Hochsicherheitszone erklären, aber ja, man muss das irgendwie in den Griff bekommen. Also, weil ansonsten werden sicherlich auch die Teams irgendwann sagen, nee, mit uns nicht mehr, und dann anfangen zu rebellieren. Also dieser Reifentest, der abgesagt wurde, ist jetzt eigentlich schon so ein kleines Zeichen in diese Richtung, dass man halt auch sagt, nee, also wenn wir hier nicht sicher sein können, dass unsere Mitarbeiter wieder nach Hause kommen abends, dann machen wir das Ganze nicht mehr. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch die Teams irgendwann eventuell rebellieren könnten.
Ja, eigentlich schade, ne? Weil der große Preis von Brasilien ist doch ein besonderer Grand Prix, Ole. Und wenn der wegen sowas jetzt in Gefahr gerät, das wäre eher unschön. Man hat ja auch wirklich was getan an der Strecke für die Mitarbeiter, auch wenn es dann am Ende nur für eine kleine Treppe gereicht hat. Gab es ja auch diese lustige Szene mit Tanja Bauer, die nicht auf die Treppe durfte erst und dann sich irgendwann doch da drauf geschummelt hat bei Sky. Ja, trotzdem, also schön ist das nicht in Brasilien, glaube ich, dann da unterwegs zu sein.
Nee, definitiv nicht, aber ja, wenn man sich das da mal anguckt, ja, also da steht diese Strecke, ja, wo diese ganzen, ja, protzigen, reichen Europäer mit ihren tollen Autos und dieser Technik hinkommen, und drumrum ist eigentlich, ja, das Schlimmste, so, was es so gibt. Ja, ich habe auch einen Bekannten, der da mal gelebt hat, so 3 Jahre, und er hat auch gesagt, boah, ist das hässlich da. Also ist ganz schlimm wohl, ja, ich war selbst ja noch nicht da. Aber ganz drumherum, man sieht das auch, wie die Favelas und so und die Slums irgendwie immer näher an die Strecke ranrücken, ja, immer mehr bebaut wird da. Und dass das natürlich dann ja schwierig wird, ist klar. Und das ist ja nichts Neues in Brasilien. Also es ist ja nicht so, dass jetzt dieses Jahr mal Leute da überfallen wurden, sondern das gibt's ja irgendwie wohl jedes Jahr. Und da kann ich schon verstehen, dass die Mitarbeiter dann vielleicht irgendwie sagen, schwierig. Das Problem ist halt bei Brasilien, dass man keine andere Strecke hat, auf die man ausweichen könnte, weil Rio hat man abgerissen wegen der Olympischen Spiele. Ja, also war eine richtig gute Idee. Und ja, sonst gibt's ja auch nichts so wirklich. Also bliebe nur ein Stadtrennen, ja, ein tolles Stadtrennen. Aber Sao Paulo ist natürlich auch legendärer Standort mit Senna, ja, und mit vielen interessanten Rennen so die letzten Jahre. Also wenn man sich so die Rennen so anguckt, liefert doch Brasilien immer eine sehr hohe Quote an spannenden Szenen und Rennen, ja. Also da fallen einem, wenn man kurz überlegt, gleich zig Stück an. Das hat man sonst nicht und deswegen wäre es schade. Aber Brasilien hat natürlich das gleiche Problem, was Deutschland hat.
Ja.
Ja? Also sie haben jetzt keinen Fahrer mehr.
Ja.
Gut, Deutschland hat noch natürlich Fahrer in der Formel 1, aber ja, wenn man das mal mit Michael Schumacher vergleicht zu den Zeiten, ja, und wenn man sich dann mal guckt, was in Hockenheim so los ist, nämlich nix, ja, das wird nächstes Jahr nicht besser. Ja, dann stehen die doch vor einem großen Problem. Und wenn das Rennen jetzt wegfallen würde, ich glaube, das wäre für Brasilien, für die Motorsportnation Brasilien nicht so gut, weil da kommt noch nichts nach. Und ich sage dann auch, wenn dieses Rennen wegfällt, werden wir das noch nicht wiedersehen.
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich der Fall. Felipe Nasa könnte ja zurückkommen.
Ja, ja, da frage ich mich immer noch, warum die ihn rausgeschmissen haben.
Ja.
Also so schlecht war er nun wirklich nicht. Der ist besser als Marcus Ericsson oder wer auch immer da rumgurkt, ja. Also das ist auch, ja, sauber. Das ist, naja, ist ein anderes Thema, aber Felipe Nasa wäre natürlich eine Option. Aber guck mal, sonst, wer ist denn da? Wer ist denn da? Bruno Senna? Oder was? Also, gibt keinen. Und ja, es kommt auch nicht wirklich jemand nach, außer vielleicht der Enkel da von Emerson Fittipaldi, aber da,
ah. Man wartet darauf, dass Felipe Massas Sohn Formel 1 fahren kann. Mit 16.
Das dauert noch ein bisschen, glaube ich.
Wir haben eine Frage reinbekommen, Ruben, vielleicht kannst du die ja beantworten, von Christian Wieting. Warum ist es bei einigen Strecken so, dass die Ziellinie viel eher kommt als die Startlinie?
Das ist eine gute Frage. Das ist mir bewusst, dass es teilweise so ist, aber warum das jetzt genau so ist, kann ich leider auch nicht beantworten.
Tja, ich glaube, das kann keiner so richtig beantworten.
Das interessiert mich auch schon sehr, sehr lange und ich habe mich immer gefragt, warum ist es eigentlich so? Es macht ja keinen Sinn. Man hat es ja auch irgendwann mal nach hinten verlegt. Ja. Also früher war ja da, wo die Startlinie war, war auch die Ziellinie. Was mich übrigens mal interessieren würde, wie machen die das am Start? Da wird doch die Zeit dann von der Ziellinie weiter zurückgelegt schon genommen, oder nicht? Weil sonst ist ja keine ganze Runde, die gefahren wird als erste Runde.
Ja, richtig.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich mir so aber auch noch nie gestellt habe.
Ich glaube, es ist so, weil die erste Runde ist ja eh, kann man nicht werten. Die ist ja eh langsam.
Ja.
Ich glaube, man nimmt dann die Zeit von der Ziellinie. Und da, ab da beginnt dann die Zeit zu zählen, glaube ich. Ich meine, es ist so. Also anders wird es keinen Sinn machen, weil dann fährt man ja keine ganze Runde. Das ist ja auch so, der Start ist ja nicht um 14 Uhr, sondern der Start der Einführungsrunde ist um 14 Uhr.
Ja. Und ist das dann schon ein offizieller Rennstart?
Ja, das ist die große Frage.
Könnte man also in der Einführungsrunde einen Boxenstopp machen?
Nee. Das habe ich nämlich letztens gelesen, das geht nicht, weil das nämlich noch nicht der Rennstart ist. Weil müsste man aus der Boxengasse starten, aber dann ist das Rennen ja noch nicht gestartet. Das heißt, man kann dann auf die Idee kommen, ach, ich wechsle jedes Mal auf die Soft und fahre durch.
Aber es ist tatsächlich so, die offizielle Rennzeit beginnt erst in dem Moment, wo auch die Ampel ausgeht. Okay. Also das vorher zählt noch nicht dazu.
Okay. Ja, Daniel Moreno hat noch eine Frage gestellt, aber die würde ich ganz gerne ein bisschen noch zurückstellen. Er fragte nämlich, nachdem das Jahr fast um ist, mal ehrlich, welcher Fahrer gehört bei euch zu den Besten? Und lieber Daniel, wir werden tatsächlich auch, wenn wir hoffentlich auch mit den Kollegen vom Motorsport.com Formel 1, die ein bisschen enger zusammenarbeiten können, Awards vergeben. Ja, wir werden auch hier natürlich eine Awardshow machen, das ist ganz klar. Das gehört dazu. Ja, jeder gute Podcast braucht eine Awardshow. Und da wird auch Ruben Zimmermann dann im Komitee sitzen, ne, im Festkomitee sozusagen, und diese Awards vergeben.
Er hat schon Kategorien rausgeschrieben.
Ihr hört das. Also hier sind so Vorbereitungen noch und nöcher, und eventuell werden wir diese Awardshow auch in einer Live-Ausgabe verwursten. Also wir werden doch darüber sprechen können, wer der beste Fahrer des Jahres ist und wer zu den Besten gehört. Das werden wir dann auch.
Markus Eriksson.
Sicher nicht.
Schade.
Sicher nicht.
Übrigens dazu bei uns auf der Seite, wir vergeben ja immer in Zusammenarbeit mit unserem Experten Christian Klien und unseren Lesern diese Fahrernoten. Und da ist es tatsächlich noch richtig spannend. Also im Gegensatz zur echten WM ist bei uns noch alles offen. Also Hamilton und Vettel kämpfen in Abu Dhabi sozusagen noch um diesen kleinen Titel, den es bei uns zu vergeben gibt.
Ja, und bei uns gibt es ja auch noch was zu vergeben, nämlich zwei richtig. Karten für den großen Preis von Ungarn 2018, Wochenendtickets. Gut, eins ist relativ klar, Ruben Zimmermann wird dort Weltmeister sozusagen. Also
ja, aber das ist jetzt schon, weißt du, dieser Druck, den du jetzt schon seit 2-3 Wochen aufbaust, das ist, seitdem ist mein Vorsprung auch konsequent kleiner geworden. Ja. Also das Ding ist noch lange nicht durch. Also ich bin da so wie Lewis Hamilton, ja. Ich rede erst darüber, wenn es wirklich im Sack ist.
Er spürt den Druck von Marcel Becker, der ist nämlich auf Platz 2 aktuell mit 648 Punkten, und Sven GZ mit 602 Punkten. Also mal schauen, was da beim letzten Rennen noch passiert. Tagessieger in Brasilien wurde die Eve 2000 mit 49 Punkten. Ich habe grandiose 4 Punkte gemacht.
Du hast auch vergessen, das Qualifying zu tippen.
Ja, ich habe es komplett vergessen.
Ich wollte mal anmerken, ich habe schlecht getippt im Rennen. Ich habe Risikotipp gemacht, habe auf Kimi getippt. Das war doof. Ja, das war richtig doof. Ich wollte es vor dem Rennen noch umändern auf Vettel. Es ging aber dann nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie das eingestellt ist, ab wann man nicht mehr tippen kann. Das muss ich mal nachprüfen. Aber habe Valtteri Bottas natürlich nicht auf die Pole getippt. Weil das klar war natürlich. Ich glaube, auch als Einziger habe ich das getippt. Also das freut mich dann ein bisschen mehr als dieses schlechte Tippergebnis im Rennen, wobei ich die Fahrer so an sich richtig getippt habe, halt allerdings leider in der falschen Reihenfolge.
Ja,
also deswegen bin ich nicht mehr Dritter, das ärgert mich so ein bisschen, aber in Abu Dhabi werde ich alles schocken, ja, weil da gewinnt Fernando Alonso.
Da bin ich mal sehr gespannt, wer dann am Ende die zwei Karten für den großen Preis von Ungarn nächstes Jahr gewinnt. Diese Karten übrigens zur Verfügung gestellt von motorsporttotal.com, Formel1.de. Gut, dann gucke ich auf die Uhr und sage, wir sind durch. Ja, schön, dass ihr reingehört habt hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel1.de haben wir einen Rückblick gewagt auf den großen Preis von Brasilien. Ich glaube, wir haben viel besprochen. Und wenn ihr noch Fragen, Ideen, Themen zu dieser Ausgabe habt, generell Sachen, die wir gerne besprechen sollen, dann auf unserer Facebook-Seite liken und kommentieren. Da freuen wir uns sehr drüber, wollen mit euch in Kontakt treten. Auch bald bei einer neuen Live-Ausgabe dürft ihr gerne wieder anrufen, mit uns diskutieren. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das machen. Ruben Zimmermann @RubyWestside, Ole Waschkau @MikeWeiss, MikeWeiss. Und mir, Kevin Scheuren, könnt ihr folgen unter @KS_0811. @MeinSportRadio ist die Seite von meinsportradio.de und @Formel1_.de und @MST_ alle News, ja, dann seid ihr bei motorsporttotal.com auch immer up to date. Vielen Dank, Ruben, dass du heute dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und das letzte Wort hat, wie immer, Ole Waschkau.
Ja, das waren sehr viele Ads gerade. Vielleicht sollten wir uns auch nur mit Ad ansprechen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ja, es hat mir
genau, sehr viel Spaß gemacht. Genau, AdKS-0811. Das sagst du jedes Mal.
Ja, richtig. Ja. Das machen wir genau so, weil erfolgreiche Podcasts machen das so. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, es war ja trotz des langweiligen insgesamt brasilianischen Grand Prix, weil ja alles schon entschieden war, eine sehr interessante Ausgabe für euch. Und ich freue mich auf die letzte Vorschau der Saison auf Abu Dhabi dann nächste Woche, glaube ich. Ja. Yep. Und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.